Achtung, Achtung, liebe Leute, heute Doppelstunde finanzielle Bildung. Es wird sehr theoretisch. Es geht um das Thema Staatsverschuldung. Nachdem wir einen kleinen Überblick gegeben haben, was Jerome Powell jetzt gesagt hat da und vor zwei Wochen und was das für die USA und für die Welt bedeutet, geht es um die Anleihen. Und da muss Julian jetzt vielleicht im Vornherein schon mal sagen, was euch da erwartet.
Sehr viel Theorie, sehr viel Blabla und ich hoffe nicht allzu sehr viel Langeweile, aber es könnte eine Folge sein, die man nicht so gerne hört, aber sie ist wichtig, denn Staatsverschuldung hat auch möglicherweise Auswirkungen aufs eigene Depot und bei all dem Blabla, den man gerade so hört, in Nachrichten, dass jetzt hier bald alles dem Ende zugeht, ist tatsächlich die Staatsverschuldung beziehungsweise die eine mögliche Staatsschuldenkrise noch die wahrscheinlichste, obwohl dieses Thema alle paar Jahre immer hochgekocht wird. Aber was heißt das eigentlich? Warum werden jetzt langläufige Staatsanleihen auf einmal so billig beziehungsweise Renditen gehen durch die Decke angeblich? Wir klären auf.
Genau, Leute, viel Spaß bei dieser Folge und keine Angst, Armageddon dauert noch ein bisschen, also alles gut.
Armageddon ist on hold.
Genau, also, dann geht's mal los. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schotterwege. Ich spare mir jetzt mal das Intro zu fragen, Julian, wo erreiche ich dich heute und wie geht's dir, weil ich genau weiß, dass Julian gar keinen Bock auf die Frage hat, aber du kannst ja vielleicht trotzdem antworten.
Warum habe ich keinen Bock auf die Frage?
Na, weil du sehr auf deinen Inhalt hier, auf die inhaltliche Korrektheit deiner Aussagen bedacht bist und ich glaube, nicht so viel Smalltalk steht dir nicht so, oder?
Ich weiß nicht, ob das jemand hören will, aber ich bin natürlich top vorbereitet und für mich bedeutet Podcast immer auch Druck, Druck, Druck.
Druck, das ist nämlich das Ding. Ich glaube, das fehlt dir, weil du jetzt in Elternzeit bist. Du brauchst eigentlich den Druck, hier abliefern zu können. Aber wenn du wieder arbeitest, dann wollen wir trotzdem Podcast von dir hören. Ne? Dann machen wir weiter, oder? Wenn du wieder arbeitest, machen wir weiter.
Die Frage bleibt offen.
Ja, wir nehmen schon zum zweiten Mal in zwei Wochen auf. Wir sind sehr, sehr happy, dass wir das jetzt hier beibehalten können. Und ich muss mich auch beeilen, dass wir zum Thema kommen, weil, wusstest du, also du weißt ja sicherlich, was die Aufmerksamkeitsspanne 2025 ist, oder?
Bitte was?
Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen.
Ja, aber führe fort.
Wie schnell muss ich zum Punkt kommen, dass die Leute dranbleiben? Also die meisten sind jetzt eh schon weg. Also es sind 8 Sekunden, ich sag's dir, es sind 8 Sekunden. Und als wir angefangen haben mit Podcasten 2020 waren es noch 12 Sekunden. Das heißt, wir müssen ein bisschen sputen, zum Punkt zu kommen. Es geht direkt los, liebe Leute, mit dem Markteinblick. Denn in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass am Nachmittag nach dem Aufnehmen Jerome Powell seine Rede halten wird und das viel rütteln könnte an dem Markt, gerade in den USA, mit den Zinsen und so weiter. Und da kann Julian nochmal sagen, was ist denn da rausgekommen? Was hat er denn gesagt, Olle Jerome?
Es war wie erwartet. Also wir hatten ja vielleicht ein kleines Recap, du hast es gesagt. Wir hatten Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Jerome Powell hat in seiner Rede nichts Gegenteiliges gesagt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass im September die Zinsen von der US-Zentralbank gesenkt werden, sind weiterhin gegeben, beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Und man muss immer sich auch erinnern, zwei Faktoren spielen da mit rein. A, Arbeitsmarktdaten. Je gebeutelter die Arbeitsmarktdaten sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Zinssenkungen kommen, um eben einen Push in die Wirtschaft zu geben. Und der zweite Faktor sind die Inflationsdaten. Hohe Inflationsdaten würden bedeuten, dass wir eher zurückhaltend sind bei Zinssenkungen, weil sie diese eben die Inflation weiter befeuern könnten. Arbeitsmarktdaten werden, heute ist ja der 5. September 2025, heute Nachmittag 14.30 Uhr europäische Ortszeit werden die US-Arbeitsmarktdaten verkündet. Also hier könnte auch nochmal Bewegung in den Markt kommen. Im Vergleich zum letzten Folge war der Markt relativ konstant. Wir haben auch gesagt, Nvidia veröffentlicht nochmal Zahlen, da haben alle auch gespannt drauf geguckt, weil wir auch gesagt haben, ja, das ist eine ganz schön hohe Bewertung, aber Nvidia wurde dem Ruf wirklich gerecht, kann man so sagen, haben weiterhin abgeliefert. Das ist schon ganz schön gigantisch, was die an Umsatz, an Nettogewinn weiter im Wachstum, was für ein dynamisches Wachstum sie haben. Das ist wirklich bombastisch, kann man nicht anders sagen. Ob die Bewertung jetzt dazu passt, das ist nochmal eine andere Frage. mal sehr vorsichtig sein, aber das Unternehmen ist sehr intakt. Also allein, wenn ich jetzt gucke, ich mache es gerade parallel mal auf, allein der Quartalsumsatz, also in einem Quartal der Umsatz sind 43 Milliarden Euro. Das ist immer noch mal eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal von 55%. Aufs Jahr gesehen haben die über 100% Wachstum in Umsatz und Nettogewinn in den letzten Jahren. Das hat man selten so gesehen. Also von daher Respekt an Nvidia, die reiten die Welle. Ob die Bewertung, wie gesagt, dazu passt, mal gucken.
Also jetzt alle Nvidia kaufen.
Nee, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also kann jeder selber entscheiden, aber an der Börse werden ja immer Markterwartungen gehandelt und nicht und keine Umsatzzahlen oder Nettogewinnzahlen oder EBITDA-Zahlen. Deswegen werden Erwartungen getroffen, profitiert der Anleger, werden sie nicht getroffen, wird er bluten dafür. Ja,
ja, das ist nämlich das Ding. Ne? Ich kenne das auch so aus dem Freundeskreis, wenn dann Leute sagen, ja, ich weiß von intern, dass die und die Firma jetzt das und das vorhat und ja, da investiere ich jetzt, weil ich glaube, das wird, ja, also die können nur grüne Zahlen schreiben. Aber das kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz erläutern. Das hat
grüne
ja gar nicht.
Zahlen schreibt man sowieso nicht.
Oh, schwarze. Schwarze Zahlen. Naja, seht es mir nach. Bei mir ist es einfach grün und rot, weil wir haben gerade sehr viel mit Ampeln zu tun. unser Kind mag Ampeln. Rot-grün. Deswegen schwarze Zahlen natürlich. Aber das hat ja gar nicht so viel damit zu tun, ne? Also nur wenn man denkt, dass irgendeine Firma, ich kann es ja mal an einem Beispiel sagen, ich denke immer, boah, also Airbnb, also ich liebe ja Airbnb, weil ich denke mir, das ist so viel cooler, kommen wir ja nachher noch ein bisschen zum Urlaubsthema, so viel cooler als irgendwo bei Booking ein Hotel zu buchen, kann man einfach bei Leuten zu Hause wohnen und ist viel mehr angekommen dort. Und nur weil Airbnb so cool ist, heißt ja noch lange nicht, dass die dann auch, dass sich die Aktie, dass die was bringt, oder? Wie würdest du das sagen?
Ja, so ist das. Ob jetzt Airbnb so cool ist, das weiß ich auch nicht. Also da darf man die Hausbesitzer in manchen Städten oder Mieter, wollte ich sagen, finden Airbnb sicherlich nicht so cool.
Ja, nur weil wir schlechte Erfahrungen damit haben, heißt das ja nicht, dass es nicht cool ist. Ich glaube, da gibt es schon gute Sachen.
Ja, ich bewerte das mal neutral. Aber die Aktie, ja, das ist Airbnb, können später noch drauf eingehen, aber Airbnb hat halt wirklich den Nachteil, dass sie eine sehr hohe Messlatte hat. Das heißt, es wird immer an diesen hohen Maßstab gemessen. Und wird dieser hohe Maßstab nicht erreicht, dann wirst du das im Kurs und in deinem Geldbeutel merken, ja.
Aber was heißt jetzt hoher Maßstab? Also ich habe ja die Erklärung einfach, dass die auch so viel Werbung machen, dass die ja so viel Ausgaben haben. Klar haben die auch gerade jetzt nach Corona oder wann war das, wo so viele Leute Urlaub gemacht haben, ja nach Corona, bei Corona, dass da einfach sehr viel also wo man dachte, da muss doch jetzt die Aktie steigen, war ja auch teilweise so, aber dann haben die auch so viel Werbung gemacht, also so viel Ausgaben gehabt, dass es dann am Ende ja sehr gewackelt hat. Also ich will jetzt ja gar nicht auf Airbnb rumreiten, sondern allgemein nur mal kurz dazu sagen, was man denkt, aus persönlichen Erfahrungen oder von Freunden, was, also habe ich schon oft gehört, die dann sagen, guck mal hier, das, da weiß ich ganz genau, dass das jetzt steigen müsste, weil die das und das vorhaben, aber das gar nicht immer, was am Ende wirklich mit dem Markt oder mit der Bewertung oder so zu tun hat.
Nee, überhaupt nicht. Wir sind ja alle beschränkte, also wir unterliegen ja alle beschränkter Rationalität. Niemand von den Leuten, die du jetzt ansprechen magst, haben sich die Mühe gemacht und mal einen Geschäftsbericht geöffnet von Airbnb, glaube ich nicht. Oder sich mal mit dem Tourismusmarkt im Allgemeinen auseinandergesetzt, wie hoch sind die Buchungszahlen, was sind die Risiken für Airbnb konkret, wie sind die Wettbewerber von Airbnb, das glaube ich alles nicht. Deswegen, ich glaube, dass Menschen, wie schon gesagt, sie nehmen sich bestimmte selektive Informationen und bauen darauf einen Case. Und das ist aber nicht die allumfassende Wahrheit. Und selbst wenn sie komplette Informationen hätten, ist immer auch die Frage, welche Informationen hat der Markt, beziehungsweise was sind die Informationsstücke, auf die sich der Markt eben stützt, beziehungsweise ist das die gängige Meinung, und Angebot und Nachfrage treiben am Ende den Preis der Aktie und nicht welche anderen Informationen.
Aber das ist nämlich das Ding, weil du kannst ja Geschäftsberichte, also nicht nur du, also Leute wie du, könnten sich ja auskennen, können das ja alles analysieren und so weiter. Und trotzdem hast du ja nicht die Glaskugel in der Hand, sonst wärst du ja stinkereich, was du nicht bist.
Nee, also es, ja genau, also man, nur weil man, es werden immer Erwartungen gehandelt und am Ende ist es auch ein Spiel.
Ja, genau, das Spielding, das ist ja das, was mich so nervt. Also das ich habe keinen, oder das hat ja keiner Lust, mit seinem Geld zu spielen, sondern man will ja einfach da auch ein bisschen Sicherheit. Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, wir waren immer noch beim Marktüberblick. Entschuldigung für den kleinen Exkurs, aber das war jetzt, glaube ich, ganz interessant. Führen Sie fort.
Nvidia kurz zum Ende gebracht. Also Nvidia läuft weiterhin bombastisch. Ob die Bewertung dazu passt, sollen sich Analysten damit genauer und Marktteilnehmer oder Aktienkäufer, musste jeder sein eigenes Bild davon haben. Die Zahlen an sich sehen toll aus. Das, was man bei Nvidia noch ergänzen kann, ist, dass das China-Geschäft weiter Nvidia belastet. Der Hintergrund ist, dass Donald Trump bzw. die Regierung Nvidia verboten hat, Chips nach China zu exportieren. Also sie haben extra Chips angefertigt, die nennt man H20 oder H20 Chips. Und Donald Trump hat gesagt, nee, das macht ihr bitte nicht. Nach China liefern wir gar nichts. Außer wir bekommen als Staat noch 15% der Verkaufserlöse. Also das ist wirklich immer wieder faszinierend, was kann jeder sein eigenes Bild dazu machen. Interessanterweise hat jetzt auch die chinesische Staatsführung gesagt, nee, also die KI-Chips aus den USA, die wollen wir nicht aus Sicherheitsbedenken. Also es ist ein interessantes Schaulaufen zwischen den beiden Weltmächten. Mal gucken, insgesamt nur für euch da draußen, wenn ihr euch für Nvidia interessiert, der Absatz dieser H20-Chips, die sind nicht irgendwo in Prognosen oder Umsätzen berücksichtigt. Das heißt, hier würden manche Leute sagen, da gibt es einen Uplift. Ich werde aber sehr vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Ich sag's nur immer noch dazu, weil ich mache keine Anlageberatung. Deswegen jeder sein eigenes Bild dazu. Okay, weiter im Text.
Gut, mit dem Video sind wir fertig. Aber was hat denn jetzt das Ganze, darauf hatten wir noch gewartet, diese Jerome-Powell-Sache. Das hast du ja gerade auch schon ein bisschen angeschnitten. Also, du hast das sehr gut erklärt, aber jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Was passiert denn jetzt da mit dem US-Markt oder mit den Zöllen auch in dem Ganzen? Du hast doch gesagt, da gibt es so viele Unsicherheiten.
Es gibt etliche Unsicherheiten. Interessanterweise, ich habe mich oder belese mich ja freiwillig zu dem Thema. Ich habe den Eindruck, dass die Presse sehr, wie sagt man, so ein bisschen das Haar in der Suppe gerade sucht, weil wir haben ja gesagt, wir sind alle auf All-Time-Highs. Es läuft prächtig und immer wenn man lange auf All-Time-Highs ist, dann versucht irgendjemand sich als Prophet zu warnen vor Krisen, vor Unsicherheiten. Und natürlich klickt sich das auch gut, liest sich auch gut, ist auch spannend, man macht sich dann wieder Sorgen, ist auch alles berechtigt.
Sensationspresse.
Ich weiß nicht, ob es Sensationspresse ist, aber wenn man sich die Unsicherheiten da genauer anguckt, die da gerade diskutiert werden, dann bin ich da, wie immer, weiß gar nicht, wie oft ich im Podcast sage, ich bin skeptisch, aber das unterschreibe ich jetzt nicht. Aber nur mal ein paar zusammenzufassen. Also insgesamt, wir haben es bei Nvidia gerade schon angesprochen, ist ein bisschen ein Spiegelbild, allgemein sind Bewertungen sehr hoch. Also auch der DAX ist momentan, wir waren ja über den 24.000 Punkte, die haben wir jetzt wieder ein bisschen verloren, waren die Bewertungen stark erhöht im Durchschnitt. Also man spricht dann immer vom Kurs-Gewinn-Verhältnis oder vom KGV bzw. Earnings per Share. Und im Schnitt sind die relativ hoch, das heißt eine hohe Bewertung. Vielleicht besteht hier das Risiko, dass manche die Erwartungen an manche Unternehmen im tatsächlichen Gewinn ein bisschen zu ambitioniert sind. Mal gucken. Der zweite Punkt hatten wir letzte Woche auch, ist ein starker FX-Effekt. Also wenn man jetzt gerade vom DAX spricht, haben wir gesagt, wir sind Exportwirtschaft. Ein starker Euro gegenüber dem Dollar würde unsere Exportwirtschaft belasten. Das schließt sich dann wieder zu einem ersten Punkt. Also werden die Gewinne natürlich auch geschmälert in Euro. Ist eine Unsicherheit, ist aber jetzt auch nichts Neues, womit Unternehmen zu tun haben, insbesondere wenn sie exportwirtschaftlich orientiert sind und es gibt ja immer noch Möglichkeiten, sich FX abzusichern, was Unternehmen in der Regel auch tun.
Was FX abzusichern?
Foreign Currency, FX.
Und da musst du erklären sowas hier.
Also Fremdwährungen und jedes Unternehmen hat bestimmte Möglichkeiten, ihr Fremdwährungsgeschäft abzusichern. Das einfachste ist Natural Hedge, würde man sagen, also eine natürliche Absicherung. Zum Beispiel stell dir BMW vor, die in den USA Autos verkaufen. Jetzt bekommen die für jeden BMW in den USA, den sie verkaufen, US-Dollar. Sie bilanzieren aber in Euro. Was mache ich also? Ich produziere am besten den BMW direkt in den USA, dass ich alles in Dollar habe, beziehungsweise dass ich hier einfach nicht an Euro-Dollar-Schwankungen ausgesetzt bin. Und das und natürlich das weit verbreiteste Mittel sind über Derivate, also Finanzinstrumente, die mir Euro-Dollar-Kurse handeln lassen. Das heißt, steigt der eine, bekomme ich in dem Derivat Geld oder verliere Geld. Und so kann ich mich dann ein bisschen abpuffern gegen extreme Fremdwährungsschwankungen.
Hm. Ja, das ist mir ganz neu jetzt hier alles. Aber schön, dass wir hier was dazulernen.
Ja, gerne. So.
Danke.
Und dann gibt's immer noch diese zwei Punkte, die wir anfangs schon besprochen haben. Was immer die, die Zinsentscheidungen treffen, Inflation und Arbeitsmarktdaten. Who knows? Also, wer in Deutschland jetzt mal ein bisschen was gelesen hat, hat auch festgestellt, Arbeitsmarktdaten waren jetzt nicht so rosig, in den USA zuletzt auch nicht. Auch hier geht es nicht um die absolute Zahl der Arbeitslosen, sondern um eben die Erwartungen, ob diese getroffen oder nicht getroffen werden. Das ist sehr, ich finde das sehr, sehr vage. Ich würde hier nicht unbedingt gleich von einem großen Risiko sprechen, weil es einfach sehr viele Faktoren gibt. Es gibt Saisonalitäten. Es gibt, wie gesagt, die Erwartungen, es gibt Wechselwirkungen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als, als riesen Unsicherheit. Es ist immer eine Unsicherheit, definitiv, aber es ist Daily Business. Das, was jetzt in aller Munde war, was vielleicht viele gehört haben, ist das Risiko aus langlaufigen Staatsanleihen. Und das ist, glaube ich, sehr kryptisch für viele, beziehungsweise nicht ganz so einfach zu verstehen.
Was eine Staatsanleihe ist?
Was A, muss man verstehen, was eine Staatsanleihe ist, B, was das bedeutet, dass die Renditen langläufiger Staatsanleihen steigen.
Naja, also ich hätte jetzt gesagt, wenn die Rendite einer Staatsanleihe steigt, dann ist ja die Kaufwilligkeit höher, dass mehr Leute da dann auch investieren, oder?
Nee, glaube ich nicht. Also was ist eine Staatsanleihe?
Der Staat ist ja meistens, braucht ja Geld und ist ja oftmals auch, ich weiß gar nicht, sind eigentlich alle Staaten verschuldet? Also.
Ja.
Schon, ne?
Ja.
Also, was ich ja weiß, ich habe auch ein bisschen belesen, dass USA der größte, den größten, die größten Anleihen rausgegeben hat.
Natürlich ist ja auch die größte Volkswirtschaft.
Also, sind die am größten, heißt es auch, dass sie am meisten verschuldet sind?
Nein.
Also das hat ja nichts damit zu tun. Das eine ist ja, du, Staatsanleihe ist ja, du leihst dir Geld für irgendwas. Na gut, doch. Na ja, klar, das sind ja die Schulden.
Ja, aber du hast ja auch einen Ertrag, dem, der den Schulden gegenübersteht. Also Staatsverschuldung, wenn du jetzt da von den Quoten sprichst, setzt du die immer ins Verhältnis zu deinem BIP, also zu deinem Bruttoinlandsprodukt oder GDP. Und das ist dann der die Quote. Also wenn ich habe jetzt müsste jetzt kurz gucken, was jetzt wirklich.
Na, die Quote ist ja wahrscheinlich eine Prozent. Nee, was ist das? Nee, das ist Anleihe versus Bruttoinlandsprodukt. Das ist die Quote. Oder was? Weil dann bleibt ja noch was übrig wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob du bist gerade ein bisschen lost, glaube ich.
Ja, das kann schon sein. Wie immer halt.
Genau.
Nee, das hat mich schon immer interessiert. Ich habe das nie verstanden. Das heißt ja immer in Deutschland, jetzt war es ja gerade wieder der mit der neuen Bundesregierung, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Schulden auf, obwohl wir ja schon so verschuldet sind.
Mhm.
Die Gesamtanzahl an Staatsanleihen oder wo, sind jetzt diese Schulden?
Tja, wo fangen wir da an? Was ist eine Staatsanleihe? Eine Staatsanleihe ist die Möglichkeit eines Staates am Kapitalmarkt Fremdmittel aufzunehmen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland kann, wenn sie sagt, hey, unser Bundeshaushalt braucht noch zusätzliche Mittel, weil wir sonst Renten
wir vor allem die Rentner nicht bezahlen können.
Bezahlen können oder die ganz schlimmen Sozialschmarotzer und alles Mögliche, wie dann immer gepoltert wird.
Das haben wir ja schon mal gesagt, dass die Renten der größte Teil.
Mit Abstand, ja. Oder genau, das Thema Sondervermögen jetzt erstmal ausgeklammert. Aber das muss natürlich irgendwo herkommen, das Geld, wenn es nicht aus eigenen Steuereinnahmen kommt. Und die Möglichkeit des Staates besteht es dann, am Kapitalmarkt neue Schulden aufzunehmen. Und das passiert über Staatsanleihen. Diese Staatsanleihen kannst du am Kapitalmarkt handeln. Das heißt, du als Privatperson könntest theoretisch diese Staatsanleihe erwerben. Und das heißt, du würdest 1.000 Euro der Bundesrepublik Deutschland geben und die Bundesrepublik Deutschland würde dir dafür einen Zinsen bezahlen. Also du würdest dem Staat einen Kredit geben, beziehungsweise du würdest dafür für das Risiko, dass du dem Staat Deutschland Geld leihst, eine Entschädigung erhalten. Das ist der Deal.
Und normalerweise ist es ja, möchte man sagen, risikoarm, weil man sich denkt, ja, die Bundesrepublik wird ja nicht pleite gehen. Aber und genau das ist jetzt das, was in den Medien ist, dass das vielleicht doch nicht so sicher ist, oder was?
Die Staatsschuldenkrise, ja, also genau, jetzt haben wir schon den Punkt, also was ist deine Rendite? Deine Rendite ist umso höher, je größer das Risiko ist. Also eine Bundesrepublik Deutschland hat ein geringes Ausfallrisiko, also ist eine Rendite geringer als zum Beispiel in einem Emerging Market Staat.
Was ist das so ungefähr? 2% was sind so Renditen auf Staatsanleihe in Deutschland?
Die Yield, also die Durchschnittsrendite, ist gegenwärtig bei 2,7%. Ja. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, Podcast zu machen, Corona-Zeit, da war die Yield negativ. Also da hast du keine Rendite dafür bekommen. Was treibt jetzt diese Yield? Wir haben schon gesagt, die Ausfallwahrscheinlichkeit, natürlich. Es gibt aber auch natürlich die Zinspolitik, was wir auch schon angesprochen haben, treibt natürlich das allgemeine Zinsniveau. Jetzt muss man unterscheiden. Die Zinspolitik, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, kann immer das kurze Ende der Zinskurve beeinflussen, aber weniger das lange. Das tut es implizit auch, aber es hat direkten Einfluss auf das kurze. Die kurze Seite der Zinskurve. Also wenn ich sage Seite der Zinskurve, dann meine ich, du kannst ja 5 Jahre Geld leihen, 1 Jahr oder 10 Jahre oder 30 Jahre. Das Zinsniveau beeinflusst das kurze Seite, aber weniger die lange Seite. Das heißt, wenn ich jetzt die 10-jährige Yield der Bundesanleihe sind, wie gesagt, die 2,7%, daran nochmal die Ausfallwahrscheinlichkeit des Staates, aber eben auch das allgemeine Zinsniveau und Inflationserwartungen. Würdest du jetzt erwarten, dass Inflation durch die Decke geht, würdest du als Investor mehr Rendite wollen? Weil du natürlich sagst, meine Kaufkraft sinkt ja in 20, 30 Jahren, also will ich auch eine höhere Entschädigung dafür bekommen.
Was ist denn gerade die Inflationsrate?
Knapp über 2%.
Ja, dann ist ja, also dann machst du am Ende ja nur.
Nee, so kannst du das nicht rechnen, aber aha. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Punkt klar ist, welche Faktoren die Rendite beeinflussen. Also, was ist passiert, dass Investoren allgemein in allen Ländern, sei es in Großbritannien, Eurozone, USA, Japan, eine höhere Risikoprämie fordern von den Staaten, wenn sie diesen lange Geld leihen wollen. Und warum ist das so? Weil sie weniger Vertrauen in diese Staaten haben.
Wegen der Presse.
Wegen der Presse, genau. Nee.
Na, die Presse treibt das schon ein bisschen, oder?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, also was in jedem konkreten Fall der Punkt ist, dass wir immer verstärkt Haushaltskrisen haben. In Deutschland wissen wir das. Wir wissen nicht, wie wir die Haushaltslücke schließen können, weil wir mehr ausgeben, als wir einnehmen. Das ist in anderen Ländern nicht wie anders. Frankreich hat ein riesen Haushaltsproblem. Und diese fiskalpolitischen Unsicherheiten führen zu Unsicherheiten. Und dafür wollen Investoren eine höhere Entschädigung. Folglich steigt die Rendite der Staatsanleihen. Folglich sinkt der Preis der Staatsanleihen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Staatsanleihe handle, gegenwärtig verliere ich, langläufige Staatsanleihen wohlgemerkt, verliert diese Anleihe an Wert.
Das heißt, wenn wir jetzt welche gekauft haben und jetzt nächstes Jahr die verkaufen wollen, dann machen wir vielleicht Minus.
Du würdest am Markt weniger dafür zurückbekommen, richtig. Und was bedeutet das jetzt? Und jetzt werden alle nervös und denken, oh Gott, das ist jetzt überall.
Staatsanleihen verkaufen sofort.
Genau. der Punkt, was jetzt viele denken, was jetzt passieren wird, ist, oh Gott, wenn jetzt hier ein Ausverkauf bei den Staatsanleihen stattfindet, dann verlieren die weiter am Preis. Beziehungsweise das hat dann auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt und das zieht dann alles mit runter. Ja, in Theorie, natürlich hat das einen Einfluss und es wird jetzt auch nicht den Aktienmarkt völlig unberührt lassen, aber ich würde auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, also das sind normale Verwerfungen. Die fiskalpolitischen Risiken in den Staaten ist ein Riesenproblem und das will ich dem entgegensetzen. Also dafür musst du langfristig Lösungen finden. Also das Problem, dass Staaten ein Finanzierungsproblem haben, das ist wirklich real und dafür gibt es jetzt noch nicht so wirklich eine Lösung.
Aber kannst du mir das noch beantworten? Also das haben wir jetzt erstmal, glaube ich, alle verstanden. Was ist jetzt wirklich, was sind die Schulden vom Staat? Ist das das, was, wenn ein Haushaltsdefizit ist, was sich dann summiert am Ende? Oder was sind die Schulden?
Ja,
genau. Alle. Also das summiert sich das Haushaltsdefizit immer auf jedes Jahr sozusagen und die Schulden steigen.
Richtig. Also stellst dir vor, wie dein eigenes, stell dir vor, du bist der Staat und du hast jeden Morgen Einnahmen und Ausgaben und du musst jeden Monat einfach noch einen neuen Kredit aufnehmen, dass du deine Ausgaben bezahlen kannst mit deinen fehlenden Einnahmen. Und die Summe all dieser Defizite ist deine Staatsverschuldung. Und das kann jetzt in Form von Bundesanleihen sein, das kann aber auch durch andere Mittel sein, aber das ist natürlich die gängigste Variante.
Das fand ich auch spannend, dass der, also wir haben ja schon gesagt, dass die USA die größten Staatsanleihen ausgibt, weil es ja auch sehr großes Land ist. Und dass Japan ist. Ich denke, Japan ist auch ein total kleines Land.
Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ja, aber trotzdem ist es doch total klein.
Weiß ich jetzt gerade, also waren sie zumindest, ob sie jetzt gerade immer noch sind, weiß ich nicht.
Ah, aber es ist definitiv so, dass Japan der größte Abnehmer oder Käufer von Staatsanleihen von den USA ist.
Genau, also Staatsanleihen werden immer auch von anderen Ländern gekauft und verkauft. Die treiben auch einen Handel und parken. Man spricht dann auch von Safe Haven. Also Liquidität wird dann auch in anderen Staatsanleihen geparkt.
Ja.
So ist das. Und jetzt nochmal zu deiner Frage. Also was ist jetzt eigentlich so der Knackpunkt daran? Und du hast letzte Folge auch schon gesagt, wie ist es denn auf lange Sicht? Und dazu habe ich ein Interview von Ray Dalio gelesen. Ich weiß nicht, ob du den Namen
kennst. Nee, natürlich nicht.
Bitte?
Natürlich nicht. Woher soll ich den kennen?
Ray Dalio ist der Gründer des Hedgefondsunternehmens Bridgewater. Ja, Bridgewater ist einer der größten Investitionsgesellschaften der Welt. Und Ray Dalio hat hier sehr viel Gewicht auch und wird hinsichtlich seiner Investorenansichten stark beachtet. Und der hat ein interessantes Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob es wirklich interessant war, aber der hat zu dem Thema Schuldenzyklus auch nochmal gesprochen. Und das war ja auch ein Thema, was du meintest. Auf lange Sicht wird alles steigen. Und er sagt, ja, es gibt einen kleinen Schuldenzyklus und einen großen Schuldenzyklus. Und wenn wir über Aktien und so weiter reden, dann reden wir immer über einen kleinen Schuldenzyklus. Und der große Schuldenzyklus, der hat viel mehr Verwerfungen in sich. Das heißt, der endet dann immer in einer großen politischen Krise oder anderen signifikanten Ereignissen der Weltgeschichte. Also ein bisschen düster, aber
jetzt kommen wir schon wieder hier zum Armageddon-Theorie.
Aber empirisch jetzt nicht ganz weit hergeholt. Was ist das Problem an einer Staatsschuldenkrise? Du hast, wie du schon gesagt hast, steigende Haushaltsdefizite. Du musst neue Schulden aufnehmen. Bedeutet mehr Schulden. Du hast auch höhere Zinsen, die du zu bezahlen hast. Und neue Zinsen bedeutet auch wieder, du hast höhere Defizite. Höhere Defizite bedeutet, du musst wieder mehr Schulden aufnehmen. Mehr Schulden bedeutet, du hast eine höhere Zinslast. Eine höhere Zinslast bedeutet, du hast höhere Defizite. Und irgendwann bist du zahlungsunfähig. Was glaubst du denn, was die USA an Zinsen zahlt? Jedes Jahr, nur für ihre Schulden.
In Prozent jetzt oder in Total?
Nö, in...
Da komme ich ja wieder durcheinander mit Billionen und Milliarden.
Dann sagst du in Milliarden.
In Milliarden. Also, warte mal. Dann sage ich mal, also bei 4.000 Milliarden ist der Market Cap von Nvidia. Ne?
Ja.
Dann sage ich, die zahlen 50 Milliarden Schulden.
50 Milliarden. Also nur mal zur Größe. Der Bundeshaushalt ist...
Ich habe keine Ahnung, Mann.
Naja, aber man muss die Zahlen, dann werden immer Zahlen durcheinander geschmissen, man muss die mal ins Verhältnis setzen. Also der Bundeshaushalt sind zwischen 400 und 500 Milliarden, die zur Verfügung stehen.
In Deutschland.
In Deutschland. Von der USA sind sie deutlich größer, ja.
Ja.
Und jetzt überleg, was ungefähr die Zinslast ist des US-Haushalts.
Deutlich größer, dann sage ich mal, wenn es 400, 500, dann sind es vielleicht 1000 Milliarden und dann sind es vielleicht dann 3%, 30, was weiß ich, 30 Milliarden.
Nee, es sind 1000 Milliarden.
Was?
Also zweimal so groß wie der deutsche Bundeshaushalt ist die Zinslast der USA.
Na, wie was haben die denn für einen Haushalt?
Das, ich meine, zwischen 5 und 7 Billionen, also 5.000, 7.000 Milliarden.
7.000 Milliarden, so, dann sind das ja aber über 10%, die da anschauen.
Knapp, also sie sind, glaube ich, bei 7,5% und das ist viel zu hoch.
Mhm.
Das ist viel zu hoch und das ist schon eine kritische Masse, wo man sagt, bitte Vorsicht. Und deswegen, jetzt weißt du auch, warum Donald Trump so Einfluss auf die Fed nimmt und sagt, bitte Zinsen runter, weil die Zinslast wird zu hoch.
Mhm.
Und so kommt alles zusammen. War ja auch ein Thema, dass Donald Trump, hatten wir letzte Folge auch besprochen, diesen Cook-Fall, also eine Zentralbankerin wurde ja gekündigt wegen angeblich dubiosen Geschäften. Das ist vor Gericht, also sehr schmutzig alles. Genau.
Aber also, ist denn das jetzt so, nur dumme Frage zwischendurch, ich stelle nur dumme Fragen, dass es jetzt so der Heiland für Amerika ist, dass jetzt da so ein Geschäftsmann am Hebel ist oder ist das, weil eigentlich ist man ja der Meinung, dass das ganz, also finde ich zumindest, dass es ganz schlimm ist, dass jemand jetzt das Land führt, der offensichtlich ja nur an geschäftlichem Fortschritt für sich selber, weiß ich nicht, oder für das Land Amerika, da liegt sein Interesse. Das andere ist, glaube ich, alles ein bisschen unwichtig oder ordnet sich dem unter. Also, oder ist das jetzt tatsächlich, also ist das schlecht, also gut, das ist jetzt sehr subjektiv, aber schlecht für Amerika oder braucht das Amerika jetzt auch mal, dass da jemand da mal hinguckt?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da wird immer hingeguckt. Also das ist ja.
Aber es ist ja trotzdem so weit gekommen, dass die jetzt so, also ich meine, den doppelten deutschen Haushalt an Schulden zu bezahlen, ist ja schon ein bisschen krass.
Ja, aber das kann man jetzt nicht Donald Trump in die Schuhe schieben.
Nee, nicht in die Schuhe schieben, aber ich meine nur, ist das gut, dass man da jetzt wirklich drauf drängt, dass sich das ändert oder ist das halt gefährlich für Amerika beziehungsweise für die ganze Welt? Darum geht es ja jetzt.
Das,
ne?
Haushalten zu ändern oder
ja,
zu fokussieren.
Da jetzt so rumzufuschen drin.
Naja, was heißt denn Fuschen? Also die Realität ist, wie sie ist, dass deine Zinslast im Vergleich zu deinem Haushalt sehr hoch ist und dass du gut beraten bist, diese Zinslast zu reduzieren.
Also ist schon richtig, was er da jetzt versucht?
Ja, nein. Ethisch richtig ist das nicht, weil die Zentralbank immer unabhängig von der Regierung sein muss.
Okay, ja.
Also von daher ist das ein absolutes No-Go. Du geht ja dann so weit, dass du sagst, du setzt die Statistikchefin ab, weil die Zahlen nicht mehr passen. Also du greifst massiv in die Unabhängigkeit ein, das funktioniert so nicht, ne?
Okay.
Du musst schon nach fairen Regeln spielen. Kannst nicht sagen, mir gehört jetzt der Schiedsrichter.
Ja, aber das ist halt so Trump-Style.
Das ist Trump-Style, ja, genau. Also momentan, ich habe nochmal kurz geguckt, also das Haushaltsdefizit der USA beträgt 5 Billionen, also 5.000 Milliarden. Ach nee, Moment. Gott, ich verkaufe gleich all meine Aktien. Nee, ist nicht so viel. Das Haushaltsdefizit der USA beträgt 2 Billionen, also 2.000 Milliarden. Du hast ein 5 Billionen Plus und 7 Billionen Ausgaben.
Hm.
Trotzdem ganz schön heftig. Das heißt, was müsste der Staat jetzt tun, um diese Lücke zu schließen? Er müsste neue Emissionen am Kapitalmarkt aufnehmen und die drücken natürlich weiter den Preis, weil Investoren wieder sagen würden, ja, wenn ihr aber so verschuldet seid, dann wollen wir aber auch mehr Rendite, dafür.
Jetzt drehen wir uns ja im Kreis, genau. Aber was hat das jetzt, was sind das jetzt für uns, was bedeuten diese Neuigkeiten für uns?
Die Neuigkeiten für uns heißt, vorsichtig mit
Staatsanleihen.
Nö, nicht zwingend. Es gibt ja auch kurzläufigere Staatsanleihen, die davon weniger betroffen sind. Aber prinzipiell ist das Risiko der Staatsschuldenkrise präsent.
Präsent, okay. Gut. Naja, wir müssen ja irgendwie, weil nicht, dass es hier jetzt zu trocken wird, das Thema.
Ja, wird sehr trocken.
Ist ja auch, aber ist ja cool, das zu verstehen. Also das ist, glaube ich, sehr komplex, merkt man jetzt auch. Und ich habe jetzt auf alle Fälle hier
nichts verstanden.
Doch, ich habe auch nicht was gelernt, wollte ich sagen.
Okay, na, immerhin.
Okay, Julian, also, was ist schlimmer, Camping oder ein schlechtes Hotel?
Das kann beides richtig schlimm sein und es steht, also wenn, ich habe gemerkt, in rudimentären Hotels, wie versnobbt ich eigentlich bin, weil ich kenne tatsächlich sehr gute Hotels und ich bin da auch sehr gern und in letzter Zeit weniger, aber das kann ich leider nicht mehr machen.
Naja, aber da muss man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja nämlich das Ding auch immer, was für Leute da sind, weil in so High-End-Hotels, ich war da auch schon öfters, hast du halt auch ein anderes Klientel und die sind dann auch manchmal so ein bisschen...
Finde ich auch schlimm. Also wenn rudimentär, dann richtig rudimentär, aber dann alleine rudimentär. Also Campingplatz mit anderen Rudimentären ist glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Ja, diese, was habe ich gesagt, dieser typische Camper? Der typische Camper auf dem Campingplatz, der hat auf alle Fälle Crocs.
Und so ein Roller, so einen elektrischen, wo er seine Scheiße dann mit wegfährt.
Und eine Waschschüssel,
ja. Oh, nee.
Ja, das ist schon, aber ich meine, ist halt nicht so einfach, jetzt irgendwo hin im Outback Camping zu machen. Also
ist ja auch nicht immer richtig.
Also, in Brandenburg kann man es machen.
Ja, aber das weißt ja auch nicht, wie in Schweden, dass 1000 Deutsche in Wald scheißen gehen. Das ist
ja, das haben wir auch schon gemacht. So eine geile Reise nach Schweden, wo ich mir so ausgemalt habe, an einem See, ganz alleine. Spiegelglattes Wasser.
Mhm.
Ja, aber das ist halt das Ding mit Urlaub. Ich meine, alle wollen Urlaub machen und dann denke ich manchmal, also wir haben jetzt auch mal durchgerechnet, was es kosten würde, jetzt noch irgendwo hinzufliegen im Herbst. Es ist halt einfach nur abartig. Also ich meine, 5000 Euro für eine Woche, keine Ahnung, Griechenland, also als Familie halt. Da fragt man sich schon, muss das sein? Aber was ist die Option? Also was soll man sonst machen?
Das ist richtig. Also die Suche nach Optionen ist wirklich eine Challenge. Und auch die Reisebranche, glaube ich, die wird Herausforderungen definitiv. Weil dieser Preisanstieg, also das jetzt bis zum geht nicht mehr auszureizen, die Preise, das ist irgendwann vorbei. Also ich glaube, den Deutschen ist Urlaub schon irgendwie heilig und haben da auch eine hohe Kaufbereitschaft, aber mal gucken. Also,
aber die meisten wollen das ja auch. Die wollen ja auch viele andere Leute sehen und da mittendrin sein und das passt dann schon so. Ich glaube, da sind wir vielleicht ein bisschen speziell.
Ja, ich bin speziell, weiß ich so oder so. Das,
das weiß ich auch.
Das jetzt noch Geld dafür auszugeben, das finde ich schon krass. Also was der Abschuss ja war in den bisschen einfacheren Hotels, die auf Masse sind. Ich habe nichts gegen einfache Hotels, überhaupt nicht.
Solange sie sauber sind.
Ich habe halt was gegen viel Betrieb, also Masse, vor allem viel, viel Essen, viel schlechteres Essen, wo dann die Hälfte weggeworfen wird, das finde ich ganz schwierig.
Na, das ist halt immer das Ding, ne? Das wird halt immer, und das sagt ja auch der Allgemeindeutsche so, oh, da war ein geiles Buffet, da gab's alles. Wo ich mir denke, ich hätte lieber ein kleines Buffet mit guten Sachen.
Ja.
Und ja, wie viel bei so einem Hotel dann weggeschmissen wird, das finde ich schon auch richtig krass. Und dann steht in jedem Badezimmer aber der Spruch, der Umwelt zuliebe, putzen wir nur alle 2 Tage und die Handtücher bitte wiederverwenden. Dann denke ich mir so, ja, der Umwelt zuliebe könnte es ja auch über die Hälfte am Buffet geben.
Mhm. Guter Punkt. Also was mich, der Abfuck ist immer kurze Hosen beim Buffet. Oder
es war aber echt warm in dem Zimmer dort.
Na gut, aber dann, oder mit Bademantel dann an der Rezeption stehen und solche Sachen, oder so dicke Bäuche, die sich durch so Stuhl reinpressen. Oder auch gut, dass man dann zu faul ist, sich noch einen Löffel zu holen und dann sein Dessert mit der Gabel isst und oder
so. Naja, aber du musst ja schon gucken, ich meine, wir waren, aber wir waren ja auch dann die Woche davor beim Glamping, was ja dann echt schön war, weil es einfach so ein ganz kleiner Campingplatz im Nirgendwo und so ein schönes Glamping-Zelt und das war dann aber auch wieder nichts für uns, weil wir einfach da dann wieder zu kompliziert sind. Gut, wir hatten auch einfach nichts dabei, denn für Camping muss man einfach vorbereitet sein. Also in 2 Wochen gehen wir mit dem Wohnmobil rumreisen, da werden wir das nochmal uns angucken.
Das wird das wirkliche Armageddon, ne?
Das persönliche Armageddon. Vielleicht wird es auch mega geil. Also wir sind auf alle Fälle allem offen. Ihr könnt uns jederzeit schotterwege@gmail.com noch ein bisschen Tipps schicken. Wir haben schon ein paar gekriegt. Wir sind für alles offen. Wir sind da wirklich ein bisschen verzweifelt. Aber ja, das wird spannend. Nächste Folge geht es da um, was der Urlaubsmarkt, wie das eigentlich so in Zahlen aussieht, ne?
Ja, wird wieder spannend. Ja.
Am Ende kommt ja immer, das habe ich mir ja vorgenommen, was ist das? Was ist das? Weil du erzählst ja immer von deinen Finanzsachen, wo du dich ja gut auskennst. Du kennst dich aber nicht mit Fahrrädern aus. Meine Expertise. Kommen jetzt noch mal drei Sachen, die du erklären kannst. Was ist das? Ja? Bist du bereit?
Mhm.
Was ist Loctite?
Kenn ich.
Sagst du immer. Soll ich dir noch buchstabieren? L-O-C-T-I-T-E. Loctite.
Das ist so ein Verschluss, dass das nicht mehr aufgehen kann.
Ey, das ist nicht schlecht.
Ja.
Also Loctite ist ja tatsächlich so ein Markenwort, sowas wie Tempo oder Tesafilm. Loctite ist eine Marke, aber es ist eigentlich ein Gewindekleber.
Mhm.
Also wenn, wo ist zum Beispiel immer so eine Schraube, die locker wird? Bei uns an dem einen Fahrrad hier, an unserem Diamantstraßen, am Saufrad, wird immer eine Schraube locker. Da könnte man mal dieses blaue Zeug dran schmieren. Da macht man die Schraube zu und dann kann die nicht mehr so aufgehen.
Aha.
Also nur noch mit ein bisschen mehr Kraft. Loctite. Ja, nicht schlecht. Da kriegst du einen Punkt. Über was sprechen wir, wenn wir den Unterschied zwischen Sechsloch und Centerlock herausstellen wollen? Es gibt eben Sechsloch und Centerlock.
Naja, so doof bin ich jetzt auch nicht.
Naja, weiß ich nicht.
Das sind die Bremsscheiben.
Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.
Zwei Punkte.
Das war gut. Okay, letztes. Was bedeutet bei Mountainbiken Boost?
Wen?
Boost.
Boost. Hochstarter.
Hochstarter. Überlege mal.
Boost?
Hm?
Na, beim Fahrrad an den Komponenten oder?
Hm?
Oder das weiß ich.
Also Boost ist ein Standard für breitere Mountainbike-Achsen. Der wurde vor ein paar Jahren eingeführt. Also die sind einfach ein bisschen breiter gebaut und haben halt so einen Standard, dass die alle gleich sind. Ich habe ja immer das Problem, dass Sachen nicht zusammenpassen. Und die Narben haben sich eben ein bisschen verbreitert. 148 mm hinten, 110 vorn. Und das sind dann halt hinten 6 mm mehr wie vorher und vorne sogar 10 mm. Und dadurch hat man einen höheren Speichenwinkel, höhere Seitenfestigkeit. Bei 29 Zoll 20% steifer und bei 27,5 Zoll, also bei 650B, 14% steifer. Also einfach eine höhere Steifigkeit und mal ein Standard, dass man halt auch mal Laufräder wiederverwenden kann und nicht immer eine neue Narbe braucht für, weiß ich nicht wie viele, verschiedene Achsenbreiten. Boost-Standard.
Okay.
Ja, so fühlt man sich, wenn man Sachen erklärt. So wie du dich jetzt fühlst, fühle ich mich, wenn du über Staatsanleihen redest.
Na, warum machen wir dann den Podcast? Das ist ja total
langweilig.
Na,
ist ja cool, man lernt ja was dabei, ist
ja
richtig.
Okay.
Genau, darum geht's ja.
Ja, okay, gut.
Ich habe auch noch einen Zusatz zur Spießigkeit. Wir haben letzte Folge darüber geredet, was ist alles spießig? Ist dir auch noch was aufgefallen? Also spießig, haben wir ja eine Aufzählung gehabt. Ich finde spießig, Käse an der Käsetheke kaufen. Findest du nicht spießig?
Ein bisschen, ja.
Ach ja, Julian und das Private. Na gut, jetzt möchte ich noch mich verabschieden und dazu ist mir eingefallen, was würde ein Millennial sagen, wenn er sich verabschiedet?
Millennial ist das welches?
Ja, das sind wir.
Ah, okay. Tschüss.
Tschüss, nein. Ich muss mein Tamagotchi füttern.
Nicht schlecht.
Ich habe nämlich Tamagotchi gekriegt zu Geburtstag. Und ja, das muss gefüttert werden, deswegen müssen wir jetzt leider los.